Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und seit langer, wirklich langer, langer Zeit habe ich die Ehre und die Freude, euch wieder durch diesen Podcast begleiten zu dürfen. Ich freue mich tatsächlich riesig. Ich freue mich auch, weil in dieser ersten regulären Folge des Jahres sprechen wir tatsächlich direkt über ein großes Thema und ein Thema, mit dem wir etwas zu feiern haben. Wir wollen heute sprechen über Toleranz und Respekt in der Gesellschaft und der Anlass für unser Gespräch ist die Eröffnung der Ausstellung Toleranzräume am 29. April in Detmold. Das ist ein Projekt, das die KIGA gemeinsam mit dem Verein Toleranztunnel e.V. umgesetzt hat. Begleitet wurde das Projekt durch die Universität Bielefeld. Und wir wollen uns eben heute die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Toleranz? Wo verlaufen die Grenzen der Toleranz? Wie machen wir das eigentlich mit Toleranz in der Gesellschaft? Und wie gießt man Toleranz eigentlich in einer Ausstellung? Und dafür habe ich zwei tolle Gäste im Studio, die gleichzeitig auch Kollegen von mir sind. Denn wir arbeiten gemeinsam an dieser Ausstellung und setzen das eben um. Der eine ist Martin Anderschuss. Er ist Doktor der Philosophie, war 20 Jahre lang leitender Angestellter und Digitalisierungsexperte in einem großen deutschen Konzern und ist Mitbegründer und Geschäftsführer des 2021 gegründeten Vereins Toleranztunnel. Schön, dass du da bist, Martin.
Ich freue mich sehr.
Und unser zweiter Gast ist heute Joachim Seienfeld. Er ist seit 2016 Projektleiter bei der KIGA, entwickelte dort die Ausstellung L'Chaim, ist seit 2020 Leiter der Kulturabteilung und Teil der Geschäftsführung der KIGA und seit 2021 kuratorischer Leiter der Ausstellung Toleranzräume. Zudem ist er freischaffender Künstler und hat verschiedene internationale Ausstellungen gemacht und Preise gewonnen. Schön, dass du auch da bist, Joachim.
Ja, mich freut es auch sehr, dass ich heute hier sein kann.
Ich hatte schon gesagt, der Anlass für unser Gespräch ist die Ausstellung und das Projekt Toleranzräume, das eben am 29. April das Licht der Welt erblickt in Detmold, wo wir eine große Eröffnung feiern. Das bedeutet, wir sind so knapp in der Aufnahme 2 Wochen vor Eröffnung. Wie geht's euch denn jetzt so kurz bevor es losgeht?
Ich kann es kaum glauben, ehrlich gesagt. Ich kriege auch ein bisschen Angst, wenn ich daran denke, was alles noch zu tun ist, aber freue mich auch wahnsinnig, weil ich mich sehr gut erinnere, wie ich das erste Mal mit dem leeren Blatt Papier da saß und diese Idee aufkam und dass wir jetzt tatsächlich dann live gehen, ist wahnsinnig toll.
Joachim, wie geht's dir?
Mich erinnert es ein bisschen an die Zeiten, in denen ich sehr viel als freischaffender Künstler gearbeitet habe, kurz vor Ausstellungen. Das Datum droht und noch ist einiges nicht fertig. Dementsprechend ist der Druck recht groß, aber bisher hat immer alles geklappt und ich gehe auch einfach diesmal davon aus.
Sehr schön. Nehmt doch vielleicht mal unsere ZuhörerInnen mit, die das Projekt nicht kennen. Was ist eigentlich dieses Projekt Toleranzräume und worum geht es da in vielleicht so 3-4 Sätzen?
Es geht darum, einen Dialog anzuregen über Toleranz und Respekt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, viele haben das Gefühl, dass der Dialog zum Teilweise auch entgleist in der Gesellschaft, dass der Ton aggressiver wird. Und das kann uns nicht recht sein. Und natürlich entgleist dieser Dialog dann oft an Themen, die Leuten sehr wichtig sind, die einen also emotional betreffen. Und da müssen wir tatsächlich aushandeln, wie wollen wir zum Beispiel mit Impfen umgehen, ja, oder Maskenpflicht oder anderen Sachen. Das sind schwierige Themen, sich anschreien hilft aber nicht. Hm. Und darüber einen Dialog zu führen, wie wir solche Dialoge führen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und dafür gibt diese Ausstellung, bildet dafür einen Rahmen und einen Raum.
Hm. Ja, also Martin hat ja schon ganz viel gesagt zu den Essentials der Ausstellung. Ich denke auch, dass gerade heute in der Gesellschaft, die in einem starken Wandel ist, sowohl was Bevölkerungsstruktur anbelangt, was aber auch Technologisierung anbelangt, was gerade Bevölkerungszunahme in großen Städten anbelangt, also wo mehr Menschen auf einem Platz sind, dass es da besonders wichtig ist, respektvoll und auch mit einer gewissen Umsicht miteinander umzugehen, um diese Demokratie, in der wir leben, auch weiterhin wirklich für alle offen zu halten.
Mhm. Und wir wollen im Laufe des Gespräches tatsächlich da noch weiter tiefer einsteigen, was eigentlich diese Ausstellung ausmacht, was Toleranz, wie gesagt, auch bedeutet. Aber wir wollen gerne mit unserer Tradition des Podcasts starten. Im ersten Jahr haben unsere Gäste Kochrezepte mitgebracht, im zweiten Jahr Büchervorschläge. Und nun sind wir bereits im dritten Jahr des Podcasts. Und diesmal haben wir uns überlegt, dass unsere Gäste einen Song mitbringen, mit dem sie etwas verbinden, der ihnen wichtig ist. Und Martin, ich bin ganz gespannt, welchen Song hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe den Song Heute hier, morgen dort mitgebracht. Das ist für mich ein sehr persönliches Lied, weil wir das in meiner Herkunftsfamilie viel gesungen haben. Meine Mutter hat sehr viel mit uns Kindern gesungen. Ich habe 3 Geschwister. Und in meiner jetzigen Familie, ich habe 3 Kinder, haben wir das fortgeführt und singen das gerne. Meine gar nicht mehr so kleine 19-jährige Tochter hat sich sogar heute hier, morgen dort auf ihre Beine tätowiert.
Ach echt? Ja. Wahnsinn.
Es zeigt auch ein bisschen, hat was natürlich auch mit meinem Leben zu tun, weil ich gerne an verschiedenen Orten bin und unterschiedliche Sachen mache und das sehr genieße. Ich glaube, das ist eine große Bereicherung und dafür verbinde ich viel Freude mit.
Mhm. Joachim, welches Hörvergnügen hast du uns denn mitgebracht?
Ich hatte erst überlegt und dann habe ich gedacht, ich überlege gar nicht, sondern es geht spontan um das Lied für heute. Dann hatte ich immer noch 3 Lieder auf dem Schirm heute Morgen. Das eine war Escape from Planet Earth von LA Cats, das zweite war Pictures of You von The Cure und das dritte war dann Books in Boxes von Maximo Park und ich habe mich dann für Books in Boxes entschieden, unter anderem, weil wir ja mit der KIGA gerade umziehen und weil die Ausstellung ja auch in gewisser Weise Books in Boxes ist, die dann am 29.04. ausgepackt werden.
Beides total schöne Songs. Maximo Park habe ich tatsächlich auch schon live erlebt und kann dadurch da total mitführen. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, könnt diese Songs erleben, denn wir werden auf Spotify eine Playlist einrichten, wo all die Songs, die unsere Gäste in diesem Jahr mitbringen, gespeichert werden. Und ihr dürft dann sozusagen teilhaben an den verschiedenen Songvorschlägen, die hier im Podcast mitgebracht werden. Und wir freuen uns tatsächlich auch, wenn ihr uns Songvorschläge einsendet über unsere Social-Media-Plattform, so dass gemeinsam diese Playlist wächst. Ich habe mich ja im Vorgang mit euch beiden auch nochmal beschäftigt. Wir kennen uns, weil wie gesagt, wir sind Kollegen. Und dabei ist mir tatsächlich eine biografische Ähnlichkeit bei euch aufgefallen. Und zwar kommt ihr beide nicht genuin aus dieser in Anführungszeichen NGO-Welt, sondern, Joachim, du warst freischaffender Künstler. Martin, das hatte ich eingangs gesagt, du hast eben in einem großen Konzern gearbeitet. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wann kam denn bei dir auch der Punkt zu sagen, ey, ich will vielleicht was anderes machen? Und ich möchte mich vielleicht nochmal neu orientieren. Und warum ist es dieses Projekt dann auch geworden?
Also ich hatte eigentlich immer, also ich habe Philosophie studiert früher mal und noch so ein paar andere geisteswissenschaftliche Fächer. Ich habe also immer ein Interesse gehabt für gesellschaftliche Themen. In meiner beruflichen Praxis habe ich das im Grunde nicht richtig verfolgen können. Und das hat mich über die Jahre zunehmend gestört. Ich glaube auch, dass es beruflich nicht nur darum gehen kann, sozusagen sich selber irgendwie zu bereichern, ja, sondern dass wir als Menschen natürlich uns als Teil einer größeren Gemeinschaft und Gesellschaft begreifen müssen, auch in den verschiedenen Rollen, in denen wir unterwegs sind. Ich habe versucht, bei uns im Konzern dann im Sinne von Corporate Social Responsibility Aktivitäten was zu bewegen. Da bin ich allerdings nicht auf besonders viel Gegenliebe gestoßen. Also im Gegenteil, war man doch zunehmend irritiert, ja, mit was für Vorschlägen ich da ankam und dass ich auch nicht locker gelassen habe. Also ich habe es nicht geschafft, das im Konzern zu realisieren und habe dann angefangen, mich privat zu engagieren. Der unmittelbare Anlass war tatsächlich, dass irgendwann durch die Nachrichten kam, dass Felix Klein sagte, Juden in Deutschland müssen Angst haben, mit einer Kippa durch die Stadt zu gehen. Das hat mich sehr geärgert. Ich habe das tatsächlich auch als Angriff auf meine Vorstellung von unserer Gesellschaft empfunden. Habe gedacht, eigentlich müsste man dagegen was tun. Eigentlich sollten wir uns alle eine Kippa aufsetzen und damit durch die Stadt rennen. Dann war mir auch schon klar, von eigentlich hat sich noch nie die Welt verändert, jetzt machst du es einfach. Ja. Und hab dann tatsächlich 100 Kipport bestellt und einen Stand auf dem Marktplatz gemacht und mit einem kleinen Flugblatt dabei und darauf hingewiesen, dass unsere Gesellschaft und unsere Art, freiheitlich zu leben, angegriffen wird. Ja, es ist eben nicht nur ein Angriff auf Juden. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich bei uns den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde kennengelernt, den Matti Kellig. Und uns war dann klar, mir auch, dass das, was wir da gemacht haben, natürlich nicht wirklich skaliert. Mhm. Und ich sag mal, im Konzern und im Management geht es immer darum, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel zu erreichen. Und zwar irgendwie klar, das ist jetzt nicht wahnsinnig effizient, was wir da machen. Das war eine gute Aktion, hat auch Spaß gemacht, aber es war die Frage, was können wir denn machen, wenn wir was machen wollen, was besser skaliert. Und Matti hatte in Mexiko mitbekommen, dass da eine Wanderausstellung gibt als Ergänzung des Museums für Memoriale Tolerancia, sogenannte Toleranztunnel, und sagte, eigentlich fände ich es toll, wenn wir das nach Deutschland bringen würden, aber ich weiß nicht so richtig wie. Mhm. Und ich habe im Konzern mich sehr viel in meiner beruflichen Praxis damit beschäftigt, wie bringt man neue Geschäfte an den Start, wie kann man was verkaufen, was muss man für Strukturen aufbauen. Und habe dann ein paar Ideen gehabt, wie man das machen könnte, und haben gesagt, okay, lass es uns probieren. Mhm. Zu unserer Überraschung hat es auch funktioniert.
Ja, und jetzt sitzen wir eben hier zusammen und feiern eben demnächst die Eröffnung dieses Projektes. Wie ist das denn in deiner Familie angekommen, als du dann gesagt hast, Mensch, ich möchte irgendwie doch was anderes machen? Wie haben die reagiert?
Also tatsächlich hat die eine entscheidende Rolle dabei gespielt. Die haben von Anfang an auch diese Aktivität auf dem Marktplatz bei uns in Detmold. Ich lebe in Detmold, ich komme da tatsächlich auch her. Haben die mitgetragen und sich mit auf den Marktplatz gestellt. Die haben das sehr unterstützt und haben auch gemerkt, dass ich mit meiner beruflichen Praxis da nicht so richtig zufrieden war. Ich meine, es war auch, ich will mich da gar nicht beklagen über die Kollegen oder den Konzern. Ja, ich habe da einen guten Job gehabt, auch gut bezahlt und spannend und alles, aber es hat mich halt nicht mehr erfüllt. Mhm. Das haben die auch gemerkt. Und die haben dann gesagt, du, wenn du das machen willst, wir tragen das mit. Das ist auch für mich eine schwierige Entscheidung gewesen, weil die NGO-Welt halt, ich sag's mal so krass, wirklich sehr, sehr schlecht bezahlt, ja, sehr schlecht bezahlt wird. Das war mir in meiner Managementblase ehrlich gesagt gar nicht richtig klar. Und für mich ein krasser Schritt, weil ich ja nur 3 Kinder im Studium habe. Also muss man sich schon überlegen, wie man das so macht. Mhm. Aber die haben das mitgetragen. Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein total spannender Punkt, wo ja auch so Lerneffekte, kann ich mir vorstellen, so einsetzen und auch nochmal neue Perspektiven. Joachim, bei dir ist es, wie gesagt, Künstler, da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wann hast du denn gemerkt, du hast ja sehr viel auch politische Kunst gemacht, dass für dich so dieser künstlerische Zugang was Spannendes ist, was Wichtiges ist. Wann ging das so bei dir los?
Du meinst jetzt die künstlerische Arbeit generell?
Ja.
Das ging sehr früh los. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Familie zusammen. Mein Großvater war Maler, der hatte bei Kokoschka studiert. Und ich habe dann ja auch tatsächlich Malerei studiert in Florenz und war ab eigentlich nach der Schule dann immer wirklich in diesem Bereich bildende Kunst tätig. Und nebenbei dann ab einem bestimmten Punkt dann auch Führungen gemacht. Ich habe Erwachsenenbildung gemacht, diverse Kurse an auch Volkshochschulen, unter anderem Kochen für Männer. Das endete in der Regel immer damit, dass ich einem der Teilnehmer mal mindestens den Topf mitgeben musste, den er dann wieder reinigen musste bis zum nächsten Mal. Und in der Kunst habe ich ja immer schon sehr politisch, wie du sagtest, gearbeitet, also sehr gesellschaftsbezogen, auch historische Themen bzw. Wahrnehmung von Geschichte hat mich interessiert. Und ich habe dann ab 1999 auch am Jüdischen Museum hier in Berlin freiberuflich gearbeitet. Und weil du vorhin fragtest, wie ich zur NGO gekommen bin, 2015 fragte Derwisch mich dann, der mich vom Jüdischen Museum kannte, ob ich nicht Lust hätte, eine Ausstellung über die Vielfalt jüdischen Lebens in Berlin zu machen. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann war es bei mir umgekehrt, wie bei Martin, also nicht das Staunen über das Gehaltslevel zwischen Wirtschaft und NGOs, sondern bei mir war dann plötzlich das erste Mal in meinem Leben eine Anstellung mit festem Gehalt, was durchaus auch mit Kind gar nicht so schlecht war. Und dann bin ich bei der KIA geblieben und immer mehr eingestiegen und jetzt in diesem Projekt mit euch.
Genau, für die ZuhörerInnen, ihr kennt ihn, er hat auch schon einige Folgen als Moderator bekleidet. Derwisch Hizaci ist unser Vorstandsvorsitzender der KIGA, der eben mit dir im Jüdischen Museum zusammengearbeitet hat und darüber sozusagen die Verbindung eben entstanden ist. Martin hat ja schon so ein bisschen was erzählt zu der Idee der Ausstellung und wie die entstanden ist. Wann gab es denn bei dir den ersten Berührungspunkt mit diesem Projekt?
Ich glaube, das lief anfangs parallel zwischen Matti und mir. Ich hatte Matti Kellig eigentlich kennengelernt, weil wir das Projekt Lechaim, jüdisches Leben, nach Ostwestfalen-Lippe bringen wollten, was dann nicht geklappt hat. Aber dadurch hatte ich, als Matti damals von der Konzerttournee in Mexiko zurückkam, mit der Idee dieser Ausstellung, die er gesehen hatte, von sehr, sehr früh war ich dann eigentlich schon involviert und wir haben uns dann auch sehr früh kennengelernt. Und dann hatten ja Martin und Matti den Verein gegründet. Und insofern habe ich das Gefühl irgendwie, ja, von Anfang an dabei.
Mhm. Ihr habt den Verein gegründet, Martin. Wie ging es dann weiter? Also die Frage stellt sich natürlich, wo kommt dann auch auf einmal Geld für so ein Projekt her? Wer sind denn eigentlich die FörderInnen und wie ist es dazu gekommen?
Also der Verein kam tatsächlich relativ spät. Uns war klar und mir natürlich auch, dass so ein Projekt viel Geld benötigt. Mhm. Vielleicht sollte man auch noch sagen, dass es für dieses Projekt, uns war es von Anfang an wichtig, wenn wir über Toleranz und Respekt reden, dass wir nicht losgehen als Besserwisser, die anderen Vortrag darüber halten, wie sie sich denn jetzt zu verhalten haben. Das will kein Mensch hören. Ja, das ist auch offensichtlich nicht angemessen. Sondern wir wollten in den öffentlichen Raum gehen und da selber einen Diskussionsraum zur Verfügung stellen. Also etwas, was auf Marktplätzen aufgebaut wird und da sichtbar ist. Und sowas kostet viel Geld. Das war als Wanderausstellung angelegt. Also war für uns die entscheidende Frage, wo kriegen wir dieses Geld eigentlich her? Das ist im Wesentlichen eine Vertriebsfrage. Und wir haben dann eine Strategie dafür entwickelt. Wir haben erstmal ein Konzeptpapier gemacht, in dem diese Idee, sozusagen was im öffentlichen Raum aufzubauen und darum herum was zu entwickeln, beschrieben ist. Und wir haben dann uns überlegt, dass es vermutlich schlau ist, prominente Unterstützer dieser Idee zu haben oder Unterstützerinnen, die einfach nur sagen, wir finden, das ist eine unterstützenswerte Idee. Mehr sollten die gar nicht machen. Und sind dann damit losgerannt und waren sehr erstaunt, dass das Echo auf diese Idee wahnsinnig positiv war. Jetzt muss man auch sagen, also Matti ist auch gut vernetzt und kann auch hervorragend solche Ideen rüberbringen. Der hat das also ganz herausragend geschafft. Wir haben dann sehr früh zum Beispiel Iris Berben einfach angeschrieben, die dann gesagt hat, ich finde es doch, hat sich das angehört, dann gesagt, finde ich eine gute Idee. Ja. So, und dann ist das im Grunde fast ein Selbstläufer geworden, dass immer mehr Leute, die wir angesprochen haben, von denen haben 95% gesagt, wir finden, das ist eine gute Idee und ihr dürft auch kommunizieren, dass ich das gesagt habe. Mhm. Und dann hatten wir relativ schnell auch viele Bundestagsabgeordnete. Wir haben dann natürlich auch Menschen gefragt, wie kommt man eigentlich an Geld? Also ich hatte davon ja gar keine Ahnung, ja. Dann wurde mir gesagt, am besten stellst du irgendwo einen Antrag. Aber ich dachte, wenn du anfängst, dich in der Antragsschlange anzustellen hinten, ja, das kann kein Spaß werden. Also wollten wir das nicht, sondern wir haben uns dann überlegt, dass es irgendwie schlau sein muss, direkt mit den Leuten zu reden, die über das Geld entscheiden. Und bei großen Summen ist das dann, wenn man es Deutschland mal machen will, der Bundestag. Und wir haben dann über politische Kontakte aus Detmold wurde uns dann gesagt, dass Helge Lind jemand im Bundestag ist, der offen sein könnte, so eine Idee zu unterstützen. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit Helge Lind, der dann sehr stark das Projekt unterstützt hat. Der ist sofort nach Detmold gekommen, hat sich das angehört und hat gesagt, finde ich gut. Ja, bereitet bitte mal auf, was braucht ihr eigentlich? Macht einen Finanzplan und so weiter. Und hat dann ein Treffen organisiert. Joachim war da auch mit und erinnert sich daran, im Paul-Löbe-Haus wurden wir eingeladen, um das Projekt vorzustellen. Im Sinne einer überfraktionellen Initiative wurde das platziert von Helge. Und dann waren viele andere dabei. Auch, muss man sagen, wir haben alle Fraktionen angesprochen. Uns haben auch alle mitgemacht. Wir haben nur die AfD nicht angesprochen. Aber natürlich auch die FDP, CDU, CSU und die Grünen, da gab es unterschiedliche Gewichtungen, aber es gab Leute, die das sehr, sehr stark unterstützt haben, gesagt haben, wir finden auch, das ist ein Thema, was überfraktionell es wert ist, behandelt zu werden. Weil uns geht es nicht um die Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, sondern es geht darum, wie wir Meinungsverschiedenheiten austragen. Und wir haben das Projekt da vorgestellt, haben die Haushälter waren noch einige da, haben dann gesagt, wir kümmern uns darum, dass ihr einen Titel kriegt. Und zu unserer Überraschung hat das dann auch wirklich geklappt, haben die das gemacht. Und dann war für uns die Frage in dem Zusammenhang natürlich, wie machen wir es organisatorisch? Da hatte ich noch gar keine Vorstellung davon, dass wir selber einen Verein gründen, dass wir selber Träger werden. Ich hatte nicht unbedingt vor, den Konzern zu verlassen, um meine berufliche Karriere jetzt zu verändern. Aber als dann diese Entscheidungen so fielen und die Frage war, wie machen wir es jetzt eigentlich, haben wir gesagt, okay, wir gründen einen Verein für dieses Projekt. Wir machen das dann zusammen mit Akiga. Und dann habe ich mich entschieden, auch zu sagen, okay, jetzt stellen wir keinen Geschäftsführer an, sondern dann mache ich selber. Mhm.
Ich finde eben diese Geschichte, und deswegen war es mir auch nochmal wichtig, da nachzufragen, ist auch ein total schöner Beweis für etwas, das doch auch immer wieder in Gesellschaft untergeht. Und zwar, dass Bundestagsabgeordnete durchaus offene Ohren für die Belange von Gesellschaft haben und das auch ernst nehmen und sich eben engagieren und einsetzen für verschiedene Themen und das auch weitertragen an Kolleginnen und dadurch ja auch ein spannendes Netzwerk entstehen kann.
Also ich bin diesen Menschen, dem Bundestagsabgeordneten, sehr dankbar und habe auch sehr Respekt, sehr viel Respekt vor deren Arbeit. Also die Leute, mit denen wir Kontakt hatten, jetzt auch während der ganzen Laufzeit, die sind weit davon entfernt, einen 12-Stunden-Tag zu haben. Also die arbeiten oft 14 und 16 Stunden. Das ist ein wahnsinnig schwieriger und anspruchsvoller Job. Er ist im Vergleich mit vergleichbar verantwortlichen Jobs in der Wirtschaft sehr, sehr schlecht bezahlt. Ich finde die Diskussion in der Gesellschaft auch schwierig. Ja, ich glaube, es ist nicht, da stimmen die Gewichte nicht richtig. Und es ist sehr, sehr einfach natürlich, über Leute zu schimpfen. Es besser zu machen, ist aber deutlich schwieriger. Und da sitzen Leute, die übernehmen Verantwortung und kriegen viel, viel hin. Mhm. Da können wir dankbar sein, in was für einem Land wir hier leben. Ich habe auch viele Sachen zu kritisieren, aber man darf die Relationen auch nicht verlieren. Auch wenn man ein bisschen länger im Ausland war und da mal von außen guckt, das hilft sozusagen wahrzunehmen, wo wir eigentlich stehen, ja, und ja, wie es uns geht. Also ohne dass das, was hier nicht gut läuft und auch das Leiden vieler Menschen hier relativieren zu wollen.
Mhm. Die Ausstellung heißt Toleranzräume. Das bedeutet, der Begriff der Toleranz hat einen sehr prominenten Platz tatsächlich in dieser Ausstellung. Joachim, da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich für dich Toleranz und wie ist das konnotiert und wie ist das aufgeladen für dich?
Ja, es ist vom Begriff her in gewisser Weise schon ein bisschen zwiespältig, weil die historische Genese der Toleranz mit diesem Duldungsaspekt schwierig ist. Wobei ich der Ansicht bin, Toleranz ist deutlich mehr. Und es ist Respekt, aber auch nicht nur Respekt, es ist Akzeptanz, es ist wirklich auch eine Wertschätzung, die damit einhergeht. Es ist im Grunde genommen ein gesellschaftlicher Faktor, der ganz, ganz entscheidend ist für das Zusammenleben. Und das bedeutet wirklich für mich auch, also einmal dem anderen zuhören, Diskussion auch zu wagen, auch wenn sie anstrengend ist, auch wenn sie schmerzhaft unter Umständen sein kann, aber versuchen, andere Perspektiven mit aufzunehmen, auch mal sich selber zu hinterfragen. Denn es ist ja ganz häufig so, dass man schon ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, ganz schnell auf dem Standpunkt landet, alle anderen sind Idioten, nur selber ist man keiner. Und das ist ein permanenter Aushandlungsprozess, also mit sich selber und mit den anderen und dann auch immer wieder das auszuarieren, wo ist nichtsdestotrotz auch die Grenze meiner eigenen Toleranz, auch gesellschaftlicher Toleranz, damit es eben nicht, wie Peter Schüler so schön sagte, zur Beliebigkeit wird und damit auch die Werte der Toleranz nicht so angegriffen werden können, dass sie irgendwann tatsächlich verschwinden.
Hm. Das heißt also im Umkehrschluss aber auch, Toleranz verlangt etwas von mir und bedeutet auch, ich muss mich dazu ein Stück weit verhalten. Was braucht es denn dafür, Martin, um tolerant zu sein? Was brauchen wir in Gesellschaft eigentlich, um tolerant zu sein?
Ich glaube, man braucht zwei Sachen. Also das eine ist als Grundlage sicher den gegenseitigen Respekt vor dem anderen als Mensch. Das muss die Basis eines jeden Dialoges sein, ja? Und auch diese Gleichwertigkeit, die da ist. Dann braucht man natürlich, muss man auch was aushalten können, ja? Nämlich, dass jemand etwas ganz anders sieht als man selber. Ja? Auch bei Themen, die einem selber vielleicht sehr wichtig sind, wo es um Wertvorstellungen geht, Vorstellungen davon, was ein richtiges oder ein falsches Leben ist.
Hast du ein Beispiel dafür aus deinem Leben?
Also ich sag mal, ich bin auch ein Mensch, der teilweise eine kurze Zündschnur hat. Ja? Also würde ich mir wünschen, dass ich ein deutlich gelassenerer Mensch wäre, der viel liebevoller auf seine Umwelt zugehen kann, als das kann. Ja? Das ist für mich selber und für meine Umwelt manchmal anstrengend. Ja? Und da gibt es tausend Beispiele. Also jeder kennt es natürlich im Straßenverkehr, dass man weiß, dass der andere ein Vollidiot ist. Ja? Man kennt es aus der Nachbarschaft vielleicht auch. Also ich wohne jetzt da in einer relativ gesettelten bürgerlichen Gegend. Da wird teilweise dann über politische andere Parteien oder Anhänger anderer Parteien so abfällig geredet, dass mir die Spucke wegbleibt. Ja, finde ich unglaublich, ja, wie überhaupt teilweise über PolitikerInnen geredet wird. Finde ich da teilweise komplett unangemessen. Und darum glaube ich, es gibt im Alltag wahnsinnig viele Beispiele. Ne? Bis hin natürlich, wie wird über Frauen geredet, wer kriegt eine Wohnung und wer nicht. Ja? Und die ganzen Beispiele, die man da hat, das ist Standard in so einem Konzern wie bei uns. Ich habe jetzt in der IT lange gearbeitet. Das ist eine komplett männerdominierte Welt. Es gibt sehr, sehr wenig Frauen. Ja? Und natürlich gibt es dann die Diskussion, dass sich auch zu wenig bewerben und nicht so wenig da sind. Aber dass man selber auch vielleicht was damit zu tun hat, ist eine deutlich schwierigere Debatte dann. Ja? Und ist auch schwerer auszuhalten.
Ja? Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil wir jetzt sehr viel auch durchaus über das Anstrengende und das Aushaltende gesprochen haben. Ich glaube, dass aber tatsächlich auch eine tolerante Haltung einem auch was geben kann. Zum einen wird man tatsächlich ein bisschen gelassener, wenn man sich nochmal so einen Moment zurücknimmt. Zum anderen lernt man auch Menschen und Perspektiven und Gedanken kennen, die man, wenn man sich nur in der eigenen Blase bewegt, um ja nicht irgendwie mit diesem Thema in Berührung kommen zu müssen, bei dem vielleicht, welches Thema auch immer, Toleranz gefragt ist, man lernt plötzlich ganz viel kennen und der Horizont erweitert sich.
Also da möchte ich gerne was sagen. Ich bin Joachim dankbar, dass er das sagt, weil ich finde natürlich dieses Überschreiten der eigenen Grenzen ist was wahnsinnig Bereicherndes. Ich weiß, dass das ein Prozess ist, der vielen Leuten auch Angst macht und anstrengend für die ist. Ich selber bin eine relativ abenteuerlustige Person. Ich mag das. Und mag es auch, mich da zu challengen, auch intellektuell zu challengen in meinen Ansichten. Ja? Und erlebe das selber als was wahnsinnig Schönes.
Stellt sich da aber nicht auch vielleicht die Frage von, wer kann eigentlich tolerant sein in unserer Gesellschaft? Wenn wir jetzt an Menschen denken, die vielleicht weniger Privilegien haben, die sozioökonomisch an anderen Punkten sind als wir drei vielleicht, die Diskriminierung erfahren. Wie halten wir es da mit der Toleranz und wie schaffen wir auch diese Menschen für Toleranz, für Mitnahme beziehungsweise im Umkehrschluss auch andere Menschen, die ihnen nicht tolerant begegnen, mitzunehmen?
Ich glaube, das ist genau die große Herausforderung auch auf dem gesellschaftlichen Niveau. Zum einen ist es, glaube ich, wirklich deutlich schwieriger, tolerant zu sein, wenn man immer wieder Diskriminierung erfährt. Irgendwann ist dann auch Ruhe. Gleichzeitig ist es meiner Ansicht nach durchaus eine gesellschaftliche Aufgabe, alle möglichst mitzunehmen und auch dafür zu sorgen, dass sich der Geist und die Geister in der Bevölkerung öffnen. Leider habe ich momentan den Eindruck, passiert eher das Gegenteilige. Also es ist sehr schwierig zu sagen, welche Diskriminierungsformen gerade zunehmen und welche nicht, weil das ja immer die Frage ist, wie viel wird tatsächlich über Monitoring erfasst, was früher nicht erfasst wurde. Aber generell würde ich schon behaupten, die Fronten verhärten sich. Und gerade wenn es eben auch ökonomisch eng wird, dann merkt man, dass der Blick auf die eigenen Sorgen unter Umständen so groß wird, dass das andere leider dann aus dem Blickfeld herausgerät.
Das ist vielleicht auch schon die Antwort auf die Frage, die ich da tatsächlich als nächstes gestellt hatte. Und zwar, warum braucht es eigentlich 2023 in einer Gesellschaft, die sich zum Teil als divers versteht, die sich als offen versteht, eigentlich noch so eine Ausstellung?
Ich glaube, es braucht einen Dialog über die Frage, wie wir zusammen leben wollen und auch wie wir schwierige Themen aushandeln. Und die Ausstellung versucht, dazu einen sinnvollen Beitrag zu leisten und diesen Dialog anzuregen. Ja, wir brauchen das. Je disparater eine Gesellschaft wird, desto schwieriger ist natürlich auch ein anstrengender ist dieser Dialog. Und wir leben in einer Welt, die sich sehr stark wandelt, auch immer schneller wandeln wird. Ich glaube auch, dass der wirtschaftliche Rahmen für unsere Gesellschaft deutlich anstrengender wird. Denkt man nur mal an den demografischen Wandel und Ähnliches. Da kommen also enorme Stresspunkte auch auf diese Gesellschaft hier zu. Und es ist für uns sehr wichtig, dass wir uns fragen, wie gehen wir eigentlich angemessen damit um? Ja, weil Es hilft am Ende des Tages natürlich nicht, sich anzuschreien. Ja? Also wenn man sich fragt, wer kann sich Toleranz erlauben? Also welche Gesellschaft kann es sich erlauben, nicht tolerant zu sein gegenüber anderen Meinungen und Vorstellungen? Und was bedeutet das dann? Ja, also solche entgleisenden Dialoge, wie man sie vielfach ja auch in Social Media erlebt, das kann einfach nicht der Weg sein. Ja? Da gehen so viele Verletzungen mit einher, die Emotionen gehen hoch, werden natürlich auch sehr leicht geschürzt, wird ja auch alles dann gleich moralisiert. Ja. Ich glaube, dagegen müssen wir uns schützen. Wir müssen es lernen, wieder runterzukommen. Nicht gleich zu moralisieren, dem anderen zu erklären, wie blöd er ist, ja, und wie unmöglich das ist und so weiter. Ja.
Heißt das so ein bisschen, Toleranz ist auch so die Bottomline für eine Gesellschaft?
Es ist eben, glaube ich, nicht nur Toleranz, es ist auch eine gewisse Offenheit. Und das ist das, was eigentlich, denke ich, als Grundhaltung hinter Toleranz stehen sollte. Also die Offenheit, auf andere zuzugehen, andere Meinungen tatsächlich zu akzeptieren und nicht ideologisch an den eigenen Vorstellungen so eng zu kleben, dass nichts anderes daneben mehr existieren darf. Und weil du fragtest, warum brauchen wir die 2023 noch? Also man könnte jetzt natürlich ganz böse sagen, der Fortschritt der Menschheit ist ein technologischer, aber nicht unbedingt ein intellektueller. aber um mal ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen hinkt, anzuführen, bis zur Pest im 14. Jahrhundert war Europa zeitweilig eine relativ offene Gesellschaft. Da war sehr viel möglich. Europa war im Aufschwung, hat man gemerkt. Und mit der Pest ändert sich das. Also plötzlich, mal auf jüdische Gemeinden ganz kurz einzugehen, wo Frauen tatsächlich meistens Gemeindevorsteherin waren, wo Frauen sogar mit Talitot, also mit dem Gebetsschal gebetet haben, wurde das eingeschränkt. Frauen wurden wieder viel mehr auf den Bereich Haushalt zurückverwiesen. Und ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, obwohl Corona nun wirklich nicht mit der Pest zu vergleichen ist, dass sobald so eine Krisensituation kommt, tatsächlich der Wunsch nach gesicherten Tatsachen, Ansichten, Faktoren, die das Leben bestimmen, so stark wird, dass man auch in gewisser Weise dann den Boden einer Offenheit untereinander verlässt. Und ich denke, das ist durchaus etwas, was momentan zu sehen ist. Und durch die wirtschaftliche Entwicklung im Moment wird das nicht unbedingt begünstigt, dass man da großzügig anderen gegenüber ist.
Wir merken also, dieses Thema ist komplex. Das ist auch komplex zu fassen, weil da eben ganz viel mitschwingt. Da schwingt die Frage von gesellschaftlicher Wandel, wie gehen wir damit um mit? Da schwingt die Frage von, wer ist eigentlich diese Gesellschaft ja auch ein Stück weit? Wie setzt die sich zusammen? Da spielen historische Entwicklungen ja auch eine Rolle und auch Meinungsbilder eine Rolle. Gleichzeitig vielleicht auch die Frage, können wir gesellschaftlichen Wandel auch von unten gestalten, gerade nach so einer Krisensituation? Und wo schaffen wir eigentlich die Rahmen, wo gesellschaftlicher Wandel Themen auch besprochen werden? Also wie gesagt, durchaus eine große Gemengelage. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man da, Joachim, kuratorisch auch ran an so eine Ausstellung? Also wie habt ihr euch dem Thema Toleranz, Respekt in einer diversen Gesellschaft genähert?
Ja, eigentlich muss ich es dir ja nicht erzählen. Also wir erzählen das jetzt den Zuhörerinnen, weil für die Zuhörerinnen nochmal ganz kurz, Fadel ganz stark mit in der Kuratierung des Projektes involviert war. Matti kam mit dem Toleranztunnel aus Mexiko zurück. Tolle Idee, die auch in Mexiko hervorragend funktioniert hat, stark an das Konzept von Holocaust Education angelehnt. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eine tolle Ausstellung, aber wir müssen dafür Deutschland doch noch mal ein bisschen Dinge verändern. Zum einen, weil wir im Land der Täter leben. Also man kann nicht mit dem Konzept der Holocaust Education, wie es aus den USA kommt, rangehen, wo praktisch die jüdische Community gesagt hat, wir wollen unsere Erfahrung so teilen, dass anderen das, was wir erlebt haben, nicht widerfährt. Zum anderen gibt es momentan einfach Diskurse hier, die ganz stark gerade Themen, wo Toleranz gefragt ist, mitbestimmen. Und diese unterschiedlichen Faktoren mussten wir mitbedenken. Und das war ein langer Prozess, also mit viel Diskussionen. Wir haben da auch teilweise hitzig diskutiert, in welche Richtung kann das jetzt gehen, was soll rein, was kann raus, wie kann es sein. Aber wie Martin sagte, was für uns immer ganz wichtig war, es soll keine Zeigefingerausstellung werden. Das heißt, eine Ausstellung, wo Menschen viel ausprobieren können, wo Menschen ihre eigenen Perspektiven mit reingeben, wo wir über Fragen, also Metafragen, wenn man so will, im Grunde genommen sprechen und nicht den Zeigefinger erheben. Und nachdem es ein schwieriges Thema ist, haben wir gesagt, das soll aber jetzt nicht so eine Ausstellung werden, die, wie das in der deutschen Kunst ja bis auf wenige Ausnahmen üblich ist, ganz schwer daherkommt, sondern die Diskussion darum kann vielleicht auch Spaß machen. Und das wollen wir versuchen, mit der Ausstellung umzusetzen.
Eine Sache, die uns von Anfang an dabei wichtig war, dass es eigentlich gar keine Ausstellung im klassischen Sinn ist. Also wenn man an Ausstellungen denkt, da geht man vielleicht ins Museum oder so und guckt sich Bilder an und daneben hängt irgendwie noch ein Erklärzettel, ja. Und dann kann man sich noch ein Audio angucken, anhören dazu. Das wollten wir definitiv nicht. Also wir haben auch mit dem Begriff Ausstellung gefremdelt. Wir haben dann irgendwann den Begriff Toleranzräume für das Projekt gefunden, weil wir sagen, wir wollen einen Raum schaffen, ja, in dem Themen diskutiert werden können. Und was uns auch sehr, sehr wichtig war, was ich hervorheben möchte, ist, wir sind gar nicht die Veranstalter. Wenn die Ausstellung in einen Ort kommt, dass wir stellen diese Ausstellung, wenn ich sie jetzt so nenne, Leuten kostenlos zur Verfügung. Das sind typischerweise Städte, die dann aber auch als Veranstaltende auftreten und mit dieser Ausstellung in ihrem Raum, Stadtraum, irgendwas machen. Ja? Und darum dann Diskussionen, Vorträge, Veranstaltungen machen. Man muss sich vorstellen, das Teil steht wirklich, es ist auch bunt und freundlich und offen, ja, auf Marktplätzen oder öffentlich begehbaren Plätzen. Man stolpert also sozusagen im Alltag darüber, fragt sich dann, was ist das eigentlich hier? Ja, wir stellen Plakat-Templates zur Verfügung, wir stellen Anregungen für Veranstaltungen zur Verfügung, die man darum herum machen kann, damit dann der lokale Diskurs von den Menschen vor Ort geführt werden kann. Es ist eben was, was nur in der Breite der Gesellschaft funktionieren kann. Und da braucht man keinen, der einem Vortrag hält. Also das ist, in diesem Sinne ist es keine Ausstellung, sondern es ist eine Anregung.
Mhm. Und deswegen gibt es auch einen Teil, der wirklich den lokalen Initiativen Raum lässt. Also eine Wand ist für lokale Akteure, Akteurinnen gedacht. Glaube ich auch ganz wichtig. Martin sagte schon, die Ausstellung steht auf Marktplätzen. Das war durchaus eine Herausforderung. Ja, wir haben es hier mit einem Publikum von 5 bis 105 zu tun, von finde ich toll bis finde ich doof und keine Ahnung bis ich bin der Experte, die Expertin und zeige euch jetzt, wie man es besser macht. Das ist ein Wagnis. Mal gucken, wie es funktioniert, aber wir haben wirklich versucht, möglichst viele Aspekte mitzunehmen, eine offene Ausstellung zu machen, Räume eben zu schaffen, ja, um dieses Thema auch Jugendlichen, Kindern, Erwachsenen, unterschiedlichsten Menschen nahezubringen und eigentlich dazu anzuregen, sich Gedanken darüber zu machen.
Also es heißt, das ist eine Ausstellung, anders als wenn ich jetzt irgendwo ein Kunstmuseum gehe und Picasso-Fan bin, bin ich die Zielgruppe als Picasso-Fan, sondern die Zielgruppe ist die Allgemeinbevölkerung. Da kann also jeder hinkommen, jede hinkommen und sich das angucken. Nun sind wir in einem Hörmedium und die Zuhörerinnen können sich das natürlich jetzt nicht angucken. Aber ihr habt jetzt so ein bisschen auf so übergeordneter Ebene gesprochen, welche Themen werden verhandelt, das steht auf Marktplätzen. Nehmt uns doch mal konkret mit. Wie sieht das Ding aus? Wie fühlt sich das an für jemanden, der da hinkommt? Und was passiert da eigentlich? Also habt ihr da Beispiele für bestimmte Exponate, für Look and Feel, sodass wir uns das besser vorstellen können?
Vielleicht erstmal die Grundstruktur, damit man überhaupt ein Gefühl dafür hat. Stellt euch vor, einen großen Container, wie man so einen Überseecontainer hat. Ja. So eine Art Container haben wir auch. Den können wir auf der Seite aufklappen, sodass das noch größer wird. Ja. Und in diesen Container kann man dann reingehen, hat da so einen Eingang und einen Ausgang oder zwei Eingänge, zwei Ausgänge. Man kann von jeder Richtung rein und rausgehen. Und an diesen Container dran gebaut ist ein großer Ring im Durchmesser von 7 Meter, der in 3-4 Metern Höhe ist. Der Container selber ist eher in dunklen Farben gehalten und an dem Ring hängen bunte Bänder. Man sieht also hier einen Kontrast. Ja. Das ist auch der Kontrast, den wir rund um dieses Thema Toleranz und Respekt sehen. Ja, dass wenn es schief geht, wir haben also auch eine Wand, die heißt Jenseits der Toleranz, ja, dann kann es ganz schlimm werden. Aber es hat eben auch was Bereicherndes, was Buntes, was Lustiges, was Anregendes und das wollten wir dort auch deutlich machen. Also stellt euch vor, man kommt von außen, man sieht es, irgendwie so ein Container mit so einem großen Ring, bunt, ja, auffällig, und man kann es eigentlich nicht so richtig einordnen. Also ich muss auch sagen, wir sind der Agentur, die dieses Design entworfen hat, bin ich immer noch sehr dankbar. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ja. Das ist die Agentur Facts and Fiction, die, finde ich, einen ganz, ganz tollen Job da gemacht hat und das Thema auch so geöffnet und interpretiert hat auf eine Art und Weise, mit der wir uns immer noch sehr, sehr wohl fühlen. Tolle Leute.
Ja, das ging ja dann Hand in Hand bereits, also Inhalt, Entwicklung und Gestaltung bis hin dann noch zum Bau. Aber das hat wirklich, das war toll, weil da hat auch sofort, da ist ein Funken übergesprungen, die haben das so gesehen, wie wir das sehen. Die hatten eine gleiche Herangehensweise, dieses Offene, dieses Interaktive, dieses Nicht-Belehrende. Und darauf konnten wir dann natürlich wunderbar auch mit den Inhalten, die wir vermitteln wollten, andocken und auch mit der Form. Also es ist, diese Ausstellung funktioniert, wenn man sich nur den Außenbereich anguckt. Sie funktioniert, wenn man sich nur innen das anguckt. Sie funktioniert, wenn man sich nur einzelne Stationen beziehungsweise Wände anguckt. Sie funktioniert, wenn man sich das komplett anguckt. Zumindest bin ich der Überzeugung. Ich hoffe, das wird sich auch bewahrheiten ab dem 29. Und wir mussten halt auch etwas schaffen, was für Menschen geeignet ist, die 3 Minuten Zeit haben oder die öfters kommen wollen, 3 Minuten, oder für Menschen, die länger bleiben. Und es geht eben los mit der Selbstreflexion. Also man hat eine Wand mit gebrochenen Spiegeln. Da gibt es Audios drin, wo man dann auch was zur Frage Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung erfährt oder auch zur Frage, woher kommt es eigentlich, dass wir in Kategorien denken, aber welche Gefahren kann das für das Miteinanderleben auch in sich bergen? Wir haben etwas zu dem, was bisher schon gesellschaftlich passiert ist über die letzten Jahrhunderte. Es ist ja nicht so, dass wir das Thema neu erfunden hätten. Das heißt, es gibt eine Art Wand, die zeigt, wer sich schon alles engagiert hat, wer sich heute noch engagiert. Und dass man auch nicht perfekt oder eine Heldin sein muss, um sich zu engagieren, um sich dieses Themas anzunehmen. Und dann kommen wir zum Herzstück, zu einem der Herzstücke, nämlich einem ganz großen Wimmelbild, 2x5 Meter. Und da gibt es ganz, ganz viel zu sehen und ganz viele Situationen, in denen entweder Toleranz gefragt ist oder Toleranz gelebt wird oder wo man auch mit, ja, durchaus heiklen Fragen von Diskriminierung konfrontiert wird, aber auch mit einem bunten Zusammenleben. Ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Es gibt auch eine Wand Erste Hilfe, denn wir waren der Ansicht, es reicht nicht nur, sich Gedanken zu Toleranz zu machen, sondern man muss auch die Möglichkeit geben, Menschen, die in Situationen sind, wo Toleranz überhaupt nicht mehr der Fall ist, sondern wo wir unter Umständen dann vielleicht noch nicht ganz so extrem, aber an der Grenze bis über die Grenze der Toleranz hinaus sind, zu vermitteln, an wen man sich wenden kann. Es gibt ganz viele Initiativen, die da unterstützen. Und es gibt dann dort auch einen Wissensspeicher, denn wir sind auch der Ansicht, Toleranz braucht Wissen. Ja, und das ist etwas, was man immer wieder sieht. Ja, wie sagte Alexander von Humboldt, die gefährlichste Weltanschauung ist die Anschauung der Menschen, die die Welt nicht gesehen haben. Und da auch einfach ein bisschen Offenheit zu vermitteln, auch wenn jemand mal Fragen hat, mal nachfragen zu können, das auch im Netz vertiefen zu können. Also es gibt ganz viele Aspekte der Ausstellung, die auch im Internet auf unserer Webseite dann zu sehen sind, damit man da nicht hinkommt und dann ist die Geschichte erledigt, sondern es soll ja weitergehen. Ja, wo wir auch wieder bei dem sind, was Martin vorhin sagte, die Veranstaltenden sind die Städte selber, die auch dieses Thema dann in ihre Gesellschaft vor Ort tragen können.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass diese Ausstellung eher interaktiv gehalten ist. Das heißt, man kann was ausprobieren, Menschen können Klappen öffnen und wieder schließen, dann passiert da was. Es sind interaktive Bildschirme mit kleinen Videos da drin. Also es ist eher spielerisch angelegt, ja, sodass man einfach rausgehen und was erleben kann. Und das ist dann wieder eine Anregung für die Vertiefung, die Joachim angesprochen hat, dann vielleicht ins Internet abzuspringen über QR-Code. Im Außenraum sind sogar Spiele, ja, auch für Jüngere und aber auch andere Leute, ja, um einfach spielerisch dieses Thema nochmal anders für sich zu entdecken. Und es gibt ergänzend ein Bildungsangebot tatsächlich in Form von Workshops, ja, die an Schulen, Vereinen, und wir wollen es auch gerne noch weitermachen, dann für Erwachsene in Unternehmen vielleicht da sind, um sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen.
Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, warum das so wichtig war, vielleicht auch mehr als nur so eine Ausstellung zu machen. Trotzdem will ich euch noch kurz fragen, habt ihr denn eigentlich ein Lieblingsexponat in der Ausstellung?
Es ist schwierig zu sagen, also wenn man gerade inhaltetechnisch sich da seit 2 Jahren, 2,5 Jahren so intensiv beschäftigt, liebt man meistens, ich zumindest liebe dann immer gerade das, mit dem ich mich am intensivsten im Moment beschäftige und muss dann erstmal wieder einen Abstand gewinnen. Von daher mag ich momentan die Außenstation einmal um die Welt und zurück sehr gerne, wo es auch darum geht, dass Toleranz natürlich etwas ist, was mit mir zu tun hat, was in meiner Gesellschaft um mich herum wichtig ist, aber dass es auch nötig ist, über den Tellerrand hinauszugucken. Schließlich leben wir auf einer Kugel in einer sogenannten globalisierten Welt und da kann man sich nicht abschotten. Wimmelbild ist grandios, ich habe es bisher nur in klein gesehen. Es gibt so viele Sachen, die mir echt gut gefallen.
Ich finde auch, es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, ja, das mir Freude macht. Und wir hoffen dann, dass man auch diese Freude empfindet und dann Lust hat, sich so tiefer damit zu beschäftigen. Aber mir macht das eigentlich immer wieder Spaß, wenn ich sozusagen dieses Gesamtensemble auch nur sehe, mir vor Augen führe, jetzt auch sehe, was für Plakate dazu entstanden sind. Ich finde es auch toll, dass wir immer wieder Leute finden, die dann sagen, ich stehe hier mit zur Verfügung, wie in, weiß ich nicht, in Thomas Hitzelsberger jetzt, der Videos mitgedreht hat und viele andere, die dann einfach sagen, nee, komm, ich mach mit und mache auch ein Statement hier fürs Plakat. Nee, das finde ich toll, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
Da würde ich gerne noch kurz eine Sache ergänzen, weil das etwas ist, was mir auch wichtig ist. Du sagtest gerade, wie viele Menschen auch mitmachen und ich finde es wirklich toll, auch wie viele Initiativen, die in diesem Bereich tätig sind, wie viele Expertinnen und Experten, die zu dem Thema arbeiten, uns ihre Expertise, ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt haben und zuarbeiten, um solche Dinge wie den Wissensspeicher, wie Tipps, Aufarbeitung historischer Ereignisse, damit die auch wirklich korrekt dargestellt werden, wie viele Menschen da wirklich bereit waren, uns zu unterstützen. Ganz toll.
Und ich finde, das führt auch so ein Stück weit zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Toleranz ist immer auch eine Form von Aushandlung. Und ja, auch in diesem Prozess hat sich ja auch mit den Kooperationspartnern, mit den Experten in total viel ja auch ausgehandelt, bewegt, gemacht. Und dadurch schafft es diese Ausstellung ja auch sehr multiperspektivisch auf diese Themen eben zu gucken und verschiedene Blickwinkel eben zu ermöglichen. Martin, du hattest schon eben vorhin gesagt, die Städte sind Veranstalter dieser Ausstellung. Das bedeutet, sie sind in einer Stück weit anderen Rolle, als es oft bei anderen Wanderausstellungen ja auch ist. Wie war denn die Reaktion oder wie ist die Reaktion von Städten auf dieses Projekt? Was passiert da, wenn die davon hören?
Ja, es ist spannend. Das ist für uns tatsächlich immer wieder spannend, was passiert, wenn wir das vorstellen. Das Feedback ist sehr, sehr positiv. Tatsächlich ist das Interesse ganz groß, das zu machen. Wir haben jetzt auch einen relativ gut gefüllten Ausstellungskalender, der auf unserer Webseite jetzt auch immer mehr publiziert wird. Es gibt, und wir achten darauf, wir haben kleine Städte, mittlere, große Orte. Wir haben aus allen Regionen Deutschlands Leute, die sich interessieren. Und es gibt ganz kleine Orte, die sagen, Mensch, wir finden das super. Wir haben leider wenig Kapazität und kein Kulturteam, Veranstaltungsteam, was da ganz viel machen kann. Aber hier kommen Leute hin, wir haben eine Schule daneben, die wollen gerne da ein bisschen was machen. Können wir das nicht haben? Und die sind im Grunde fast dankbar, dass das geht, ja. Dann gibt es ganz große Städte, die diese ganze Infrastruktur haben und wo es auch dann tatsächlich immer nur lebt, wenn es Menschen vor Ort gibt, die sagen, wir wollen das und wir organisieren das, ja. Und ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Also was da für ein Know-how ist und was da noch für eine Power und für ein Engagement da ist, um sowas zu realisieren, ja. Und dann gibt es halt welche, die da ein ganz großes und tolles Programm drumherum machen, dafür sorgen, dass es in großen Städten, weiß nicht, es wird nach München kommen, es wird nach Bayreuth zum Festspielen kommen. Ja, also das finde ich natürlich toll. Ja.
Du hattest schon erwähnt, rund um diese Ausstellung gibt es so eine Art Begleitprogramm, das eben über die Ausstellung hinaus wirkt. Warum war das von Anfang an, und ich war ja mit dabei, so wichtig zu sagen, ey, wir wollen eben nicht nur einen Container dahinstellen, sondern es muss darüber hinausgehen. Was war der Gedanke dahinter?
Der Gedanke war, dass niemand einen Vortrag über Respekt und Toleranz braucht. Ja, dann sind sich immer alle einig, dass die anderen das Problem sind. Ja, also das ist so natürlich einfach, dem anderen zu sagen, dass er irgendwie ein Problem hat. Für uns war es wichtig natürlich, dahin zu kommen, wo es anstrengend wird, auch für einen selber, und dann den Dialog zu öffnen. Das heißt, wir mussten irgendwie eine andere Form finden, in der das ermöglicht werden kann. Darum fanden wir nachher diesen Begriff auch Toleranzräume sehr hilfreich, weil, wie gesagt, wir öffnen einen Raum, in dem dieser Dialog stattfinden kann. Und dafür ist dann natürlich entscheidend, dass wir diese Ausstellung oder dieses physische Objekt ist eigentlich nur ein erster Impuls, aber der eigentliche Dialog, der muss dann ja noch stattfinden. Ja? Und der kann ja nur lokal stattfinden, wenn Menschen miteinander reden, ja, und dann über dieses Thema reden. Und wir haben es jetzt in Detmold zum Beispiel, finde ich es ganz toll. Wir gehen am 29.04. live, dann kommt der 1. Mai, da macht natürlich der DGB und die Gewerkschaften was und die Stadt was. Und die haben gesagt, wir stellen das dieses Jahr unter das Motto Respekt und Toleranz, wir gehen zur Ausstellung hin, wir beschäftigen uns selber damit. Es sind Leute gekommen und gesagt, könnt ihr nicht einen Workshop bei uns machen? Da findet der Dialog statt, ja. Und das ist das Entscheidende. So als ich angefangen hatte mit dieser kleinen Kipper-Aktion, da war mir auch klar, man muss hier keinen Vortrag, man muss es da machen, wo man lebt. Ja, in dem eigenen ganz konkreten Umfeld. Und in dieser Bescheidenheit ist es auch angemessen. Ja.
Und was auch noch hinzukam, wie viele Menschen erreicht man mit dem Vortrag? Ja, ein paar Leute, die das wirklich interessiert. Nächste Stufe wäre, man sucht sich Räume, wo man diese Ausstellung macht. Wer geht da rein? Im Endeffekt war die Konsequenz bei diesem Thema zu sagen, wir stellen uns mitten auf dem Marktplatz mit und strecken auch die Fühler aus, zeitlich davor, danach, Vorbereitung auch von Schulklassen, von diesen veranstaltenden Städten etc. nachträglich irgendwie, wie kann man Nachhaltigkeit für das Thema auch erzeugen. Und das Ganze um, wie du sagst, das physische Objekt drumherum, das aber wirklich sehr, sehr zugänglich ist, ja, und das, zu dem man nicht kommen muss, sondern das zu einem kommt.
Das Wichtige ist tatsächlich, der Dialog muss zwischen den Menschen stattfinden. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir dazu das hinkriegen, dass der stattfindet, dass sich Leute darüber unterhalten und ein bisschen sensibilisieren und mal auf sich selber reflektieren, dann haben wir ganz viel erreicht. Und das ist ein Dialog, der kontinuierlich geführt werden muss in vielen verschiedenen Räumen. Wir machen jetzt ein weiteres Projekt zur Ergänzung, was dann spielerisch angelegt ist, ja, um auch im digitalen Raum was zu machen und nochmal auf eine andere Art und Weise dieses Thema zu platzieren. Und ich glaube, das braucht es. Da gibt es nicht die Silver Bullet sozusagen für uns, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess.
Kann man vielleicht sozusagen auch zusammenfassend sagen, so komplex wie dieses Thema ist, mit all seinen positiven als auch negativen Facetten, braucht es auch eine komplexe Antwort in der Herangehensweise von, wir haben eine Ausstellung, die eben auf den Marktplätzen steht, die einen Gesprächsanlass bietet. Wir haben aber parallel entwickelt, gemeinsam Workshop-Angebote, die für verschiedene Zielgruppen diese Themen vertiefen, einleiten und gleichzeitig, hört man auch so raus, soll das auch ein Impuls für die Stadt sein, Zivilgesellschaft vor Ort zu aktivieren, die eben auch eigene Aktionen machen können, die sich eben beteiligen können an diesem Projekt über sozusagen die Ausstellung hinaus. Und damit versucht es eben verschiedene gesellschaftliche, ja auch Menschengruppen zusammenzuführen in seinem Ansatz. Ich sehe Nicken, ihr liebe Zuhörer seht das nicht, deswegen hoffe ich, dass ich das gut zusammengefasst habe. Dann bleibt mir zum Abschluss tatsächlich nur noch zu fragen, wir haben jetzt am 29.04. die Eröffnung. Wie geht's denn dann eigentlich weiter?
Also wir sind erstmal dankbar, dass der Deutsche Bundestag beschlossen hat, das Projekt auch bis Ende 2024 zu fördern. Das ist auch in diesen Zeiten, die wirtschaftlich immer schwieriger werden, eine echte Entscheidung. Also wir sind dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Für uns bedeutet es jetzt, dass wir natürlich den Tourenkalender weiterfüllen, ja, und da mit ganz vielen Städten reden. Und dann auch die ergänzenden Bildungsangebote weiter ausbauen und da auch noch Formate entwickeln, um diese Workshops leichter transportabel zu machen. Das ist eben gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Das probieren wir jetzt ein bisschen aus, auch in unterschiedlichen Städten. Ja. Wir sammeln auch die Ideen aus den unterschiedlichen Städten ein, um die dann anderen wieder zur Verfügung zu stellen. Ja. Auch als Anregung, ja, um voneinander zu lernen. Und das ist sind zentrale Aufgaben für uns.
Was auch noch hinzukommt, kein Softwareprogramm kommt mit dem ersten Release perfekt auf den Markt. Also es wird sicherlich noch ein bisschen was dann Bugs zu fixen sein. Was ich glaube aber auch sehr wichtig ist, dass wir uns in der Zeit, in der jetzt bis Ende 2024 die Ausstellungen durch Deutschland touren, zu überlegen, wie kann man eigentlich dieses Thema auch über den Förderzeitraum hinaus verstetigen, was kann man eigentlich machen, was kann man auch von den Toleranzräumen über Ende 24 mit hinausnehmen, weil dieses Thema, glaube ich, zu wichtig ist, als dass man sagt, man tourt da jetzt anderthalb Jahren durch die Republik und dann ist die Geschichte erledigt.
Hm. Wir haben ja gerade schon erzählt, dass wir ergänzend gucken, jetzt ein Spiel zu entwickeln. Ja, also wir überlegen auch, ob wir themenspezifische Ausstellungsobjekte machen. Ich sag mal, Sport, Fußball wäre so eine Möglichkeit. Wir haben inzwischen schon Anfragen aus dem Ausland, also lustigerweise aus Griechenland und Ungarn. Hatten Leute von dem Projekt gehört, Österreich, die gesagt haben, können wir das nicht auch haben? Ja, ich glaube, es wäre schon ein Traum für mich, das auf europäischer Ebene machen zu dürfen. Oder auch, ich bin jetzt sehr anglophil, weil ich auch viel in dem Umfeld gearbeitet und auch teilweise gelebt habe. Ich würde das super gerne in die USA bringen. Also ich glaube, da gibt es eine große Offenheit und auch Interesse. Es ist wirklich spannend, auch wenn ich mit Amerikanern rede, dass die sagen, wie jetzt hier ein aus Deutschland ein gemeinsames Projekt. Ja, das finden die spannend. Ja. Also da hätte ich sehr viel Interesse dran. Da müssen wir gucken. Natürlich muss man da noch die Finanzierung hinkriegen. Die Prozesse mit den Behörden waren für mich eine große Überraschung. Ja, und nicht nur positiv, wenn ich das so sagen darf. Es ist anstrengend, ist auch verständlich, weil es eine große Organisation ist. Aber es kostet auch sehr viel Kraft, das zu machen. Also gucken wir mal, wie weit wir auf dem Weg noch kommen. Aber
es muss dann ja auch inhaltlich angepasst werden, weil im Moment ist diese Ausstellung sehr stark auf Deutschland zugeschnitten, weil wir gesagt haben, das Thema kann man nicht abstrakt angehen, das muss man an den Lebensrealitäten der Menschen hier vor Ort ausrichten.
Detmold ist der erste Ort. Was sind denn so die nächsten drei Orte, die sich auf die Ausstellung freuen dürfen?
Nach Detmold geht es direkt nach Schwerin und der nächste Ort ist Krefeld. Und den dritten habe ich gerade nicht im Kopf.
Na, München kommt noch.
München kommt auch sehr schnell, genau. Und ich weiß nicht, Halberstadt steht noch auf dem Programm. Es steht auf der Webseite.
Mhm. Und wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet zum Abschluss, stellt euch mal BesucherInnen XY vor. Wie wünscht ihr euch, dass die BesucherInnen aus der Ausstellung rauskommen?
Ein bisschen irritiert und angeregt. Mhm. Neugierig.
Mhm. Ja, ich... Mein Wunsch wäre, dass Besucherin XY mit Besucher YX und dann ganz vielen anderen um diesen schwarzen magischen Kubus stehen und sich angeregt zu den Themen unterhalten. Also dass der wirklich etwas auslöst bei den Menschen und dass das tatsächlich, wie Martin auch schon sagte, eigentlich der Stein des Anstoßes oder der Stein des Diskussionsanstoßes wird.
Vielen, vielen lieben Dank euch. Vielen, vielen lieben Dank euch für die Einblicke in die Ausstellung, in dieses Projekt, in wirklich aber auch die viele Arbeit, die da reingeflossen ist. Und ich glaube, das darf ich sagen, auch vielen lieben Dank an das Team, die das ja auch umgesetzt haben, die wirklich viele, viele Stunden, viele mittlerweile ja auch Jahre an diesem Projekt wirklich intensiv gearbeitet haben und tolle Sachen entwickelt haben. Und ihr, liebe Zuhörer, dürft euch da wirklich auf eine spannende Ausstellung, eine interaktive Ausstellung freuen. Bevor ich aber abmoderiere und euch entlasse, komme ich zum Abschluss noch zu unserer zweiten Tradition. Und zwar machen wir mit unseren Gästen, das wissen die ZuhörerInnen, immer noch am Abschluss eine kleine Schnellfragerunde. Das sind vier kleine Fragen, die ihr einfach aus dem Bauch heraus noch beantworten dürft. Was ganz Einfaches. Wir starten mal mit, ich sehe so aus dem Fenster raus, die Sonne zeigt sich etwas, es wird also gerade etwas wärmer. Was ist denn eure Lieblingseissorte?
Ich habe zwei, Schokolade und Zitrone, und zwar die in Kombination.
Martin?
Spaghetti-Eis.
Dann, zweite Frage, Sprachnachricht oder Textnachricht?
Lieber Sprachnachricht.
Textnachricht.
Nächste Frage ist, am Abend der Eröffnung, euer Getränk der Wahl?
Guten Weißwein.
Ja, zum Anstoßen einen kleinen Weißwein mit Blasen drin und dann, wenn es warm ist, auch ein Weißwein, wenn es leider unter Umständen kalt ist, dann würde ich doch eher wieder auf Roten umsteigen.
Mhm. Und dann dürft ihr gerne den Satz auffüllen, nach der Ausstellungseröffnung, ...
werde ich durchatmen und mich wundern, was alles passiert ist und wie die letzten Jahre waren.
Ja, ich werde auch erstmal durchatmen, aber ich glaube, es wird dann schon ein bisschen nach der Ausstellungseröffnung, ist vor der Ausstellungseröffnung.
Genau. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wirklich vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns, wie gesagt, Einblicke gegeben habt. Ihr, liebe ZuhörerInnen, könnt euch mit dem Projekt beschäftigen auf toleranzräume.org. Da findet ihr alle Materialien zu der Ausstellung. Es gibt sozusagen Trailer, es gibt Videos, es gibt Texte zur Ausstellung. Es gibt das Bildungsmaterial online, wo man sich eben verschiedene Module, Methoden bereits runterladen kann und die eben auch einsetzen kann zum Thema Toleranz und Respekt. Da gibt es wirklich mannigfaltiges Angebot, auch Vertiefung zur Ausstellung. Also lade ich euch herzlich ein, da reinzuschauen und sozusagen da auch schon im digitalen Raum der Ausstellung zu begegnen. Und sonst haltet die Augen und Ohren auf. Die Ausstellung kommt voraussichtlich auch in eure Stadt und ihr dürft euch da wirklich drauf freuen. Das ist total spannend und regt mega zum Nachdenken an. Vielen lieben Dank, Joachim, dass du da warst. Martin, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Kreuz und quer. Ciao.
Danke dir, Falle.
Danke dir, Falle.
Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.